Amen. Mein Thema heute ist Leben als Söhne und Töchter Gottes. Ich möchte vorher, bevor wir zu dem Punkt kommen, dass wir Söhne und Töchter sind, aber ich komme ganz schnell dahin, ihr werdet sehen, eine Bibelstelle lesen aus dem Alten Testament. Ohne Christus wart ihr ausgeschlossen vom Bürgerrecht. Nicht nur Söhne, sondern Bürgerrecht. Ausgeschlossen von den Verheißungen. Ohne Hoffnung in dieser Welt. Ich lese mal den Text, Epheser 2, 12. Zu jener Zeit, ohne Christus wart ihr ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Okay? Das war, bevor wir die Botschaft des Evangeliums gehört haben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, und er kriegt einen Papa dazu, den Vater im Himmel. Nun, seitdem sind wir Söhne und Töchter Gottes, Miterben Gottes und Christi. Erben. Aber es geht mir mehr um das Bewusstsein, des Sohn und Tochter zu sein und so zu leben. Nun, Tatsache ist, dass der Feind sich nicht einfach abgefunden hat mit unserer Erlösung. Und er hat kein Interesse dran, dass wir leben wie Söhne und Töchter, sondern er versucht alles, dass wir leben wie Weise, wie Weisen, dass wir leben wie Kinder. Ich meine, alle Menschen sind Kinder, sie sind doch irgendjemand gezeugt und geboren, ja. Aber wie Kinder, die keinen Vater haben, vaterlos, die keine Hoffnung haben, die im Stich gelassen worden sind, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen, wenn sie ein Problem haben. In unserer Gesellschaft, sie ist so ausgelegt, dass wir nicht aus unserem Herzen, aus unserer Liebe zum Vater leben, in dem Bewusstsein, geliebt zu sein, sondern sie ist so ausgelegt, und das nutzt der Feind, dass wir durch Leistung leben. Etwas zu beweisen, etwas beweisen zu müssen. Und wenn dann ein Fehlschlag kommt, dann sind wir am Boden zerstört, weil wir konnten es nicht beweisen. Aber wir versuchen durch Leistung wieder Dinge zu erreichen und. Und dann, wenn wir Dinge geleistet haben, geht's uns gut. Aber das ist ein Leben, das nichts zu tun hat mit dem Leben als Söhne und Töchter Gottes. In Lukas 15, ihr kennt die Geschichte, immer wieder ist sie erwähnt worden, wird uns die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Jesus erzählt diese Geschichte. Der jüngere Sohn, er hat sein Erbe früher beansprucht, geholt oder den Vater gebeten, und dann ist er weggegangen vom Vater, und er hatte zwar viel Geld, er konnte sich viel leisten, aber was hat's gebracht? Er lebte in dem, dass er mit dem Geld seine Freunde erkaufen musste. Er lebte damit, dass er Leuten was beweisen muss. Hey, ich habe was gebracht, ich bin jemand. Und als er nichts mehr hatte, war er niemand mehr. Und wir wissen, er ist abgestürzt, war bei den Schweinen. Und dann irgendwann fällt ihm ein, er hat doch einen Vater. Manchmal leben wir so. Wir leben, wie wenn wir die Sachen allein auf die Reihe kriegen. Ja? Wir haben ja auch ein Erbe vom Vater schon gekriegt. Ja? Der Vater hat uns ja schon reich beschenkt. Stimmt das in Christus Jesus? Ja. Und dann leben wir, und wir leben in den Tag hinein, und dann irgendwann merken wir, dass wir entfernt sind vom Vater. Und so ging es diesem jungen Mann. Und er hat gesagt, ich will zurückgehen zu meinem Vater. Und wir finden dann dieses Bild der bedingungslosen Liebe des Vaters. Bedingungslose Liebe des Vaters zu dir und zu mir, ihr Lieben. Er sagt nicht, wenn du, dann ich. Sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hatte. Und dieser Sohn kommt zurück und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Der Vater geht überhaupt nicht auf die Sünde und das ganze Theater ein, sondern er setzt ihn wieder ein als Sohn mit allen Rechten und er gibt ihm wieder seinen Stand als Sohn. Dann sehen wir den anderen Sohn. Er war erst ein Bild des Sohnes, der als Sklave lebte. Er lebte wie ein Sklave. Und das hat auch sein Vater gesagt. Ich war doch praktisch dein Sklave die ganze Zeit, ja? Ich war da bei dir, ich habe alles gemacht und alles gemacht und alles gemacht und du hast nicht mal gemerkt und wenn ich in meinen Gedanken irgendwo da hinten verborgen mir gewünscht hätte, aber er hat es nie dem Vater gesagt, gewünscht hätte, mit den Freunden zu feiern, hast du mir nicht mal ein gegeben, ja? Schon gleich gar nicht das gemästete Kalb. Und jetzt kommt der daher, ja? Er steht für einen Menschen, der lebt wie ein Sklave. Und ihr Lieben, ich sag's nochmal, wenn wir ehrlich sind, haben wir alle diesen Hang oder diese Anfälligkeit für diese Haltung. Und wenn schlecht läuft, dann kommen diese Dinge raus. Wir machen Gott Vorwürfe und was weiß ich was alles. Okay. Aber Leben, mir geht's drum, Leben als Söhne und Töchter Gottes. Nun, bevor wir in das Reich Gottes hineingeboren wurden, waren wir Sklaven. Aber durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Söhne und Töchter geworden. Ich lese noch mal eine Bibelstelle, Galater 4, Vers 1 bis 7. Und jetzt kommt eine Passage, wo wir manchmal ins Schleudern kommen. Weil am Anfang, als wir gläubig geworden sind, wer sich erinnern kann, ja, da schwebten wir auf Wolke 7 und das Verhältnis zu unserem Papa war so der Hammer und alles und es war schön und so. Aber dann kommen Dinge im Leben, die passieren. Wir haben so ein bisschen angedeutet gehört von Zoe vorhin, ja. Und dann passieren Sachen im Leben und wir kriegen es gar nicht mehr auf die Reihe. Und jetzt kommt hier diese Passage, Galater 4, 1 bis 7. Nun sage ich, dass sich der Erbe, solange er ein Kind ist, überhaupt nicht von einem Sklaven unterscheidet, obwohl er der Herr über alles ist. Ihr Lieben, die Kinder sind Erben über alles. Vielleicht waren uns das noch nie so richtig bewusst. Ja? Erben Gottes und Miterben Christi. Sondern bis zu der vom Vater bestimmten Zeit ist er unter Vormund und Verwalter gestellt. Dennoch waren wir als Kinder den Elementen der Welt unterworfen oder versklavt. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, um diejenigen loszukaufen, die unter dem Gesetz standen, damit wir die Annahme als Söhne empfingen. Und weil ihr Söhne seid, hat denn Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Darum seid ihr nicht länger Sklaven, sondern Sohn. Und wenn ein Sohn, dann Erbe Gottes durch Christus. Ihr Lieben, als Sohn oder als Tochter zu leben, ist ein Schlüssel oder der Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Ich möchte mit euch um ein paar Dinge zu illustrieren, eine Geschichte aus dem Alten Testament näher beleuchten. Josef war ein Mann, der als Sohn gelebt hat im Haus seines Vaters. Und der Vater hat ihn geliebt. Ich denke dabei an unsere Ruby. Ruby, ja. Also Ruby, die, ich sage immer, Ruby rennt zu jedem hin, zu jedem Hund, zu jedem Mensch und sagt, hier bin ich, lieb mich. Das ist wirklich, das ist der Hammer, ja. Sogar Katze, ja. Eine Katze auf unserem Spaziergang kommt, eine Katze. Die kommen zusammen, die gehen mit Nase und Nase zusammen. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Hund und Katze. Ja? Und dann legt sich die Katze auf den Rücken, macht sich total verwundbar. Also einfach nur als Gedanke, als Bild. Ja. So, Leben, geliebt. Lebe, geliebt und liebe das Leben. Die kann das irgendwie, ja. Jetzt, okay, die andere Geschichte, die mir im Hinterkopf ist, die erzähle ich euch vielleicht später. Okay, aber Josef lebte nicht als Sklave im Haus seines Vaters. Er war auch der Liebling des Vaters. Er war eine Ruby. Und tatsächlich schenkte ihm der Vater auch eine Bevorzugung vor seinen Geschwistern. Und das hat sie neidisch gemacht, eifersüchtig. Es wurden dabei Geister geweckt und seine Brüder hätten ihn fast umgebracht. Aber dann haben sie ihn als Sklave verkauft, diesen Geliebten, der lebt wie ein Geliebter. Als Sklave verkauft, ausgerechnet als Sklave. Und selbst als Josef in Ägypten zum Sklaven gemacht wurde, lebte er wie ein Sohn. Wisst ihr, dass der Potiphar, den Josef über sein ganzes Haus gesetzt hat, keine Kontrollen eingebaut, er hat sich total auf ihn verlassen, ja, hat ihm alles gegeben, ja, und kümmerte sich um nichts mehr. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das zustande? Wie geht das? Ich sag euch, wenn der Josef gelebt hätte wie alle anderen Sklaven, gemurrt, gemault, zu rangeln mit den anderen, dass er den Vorzug kriegt oder was weiß ich was alles, eben gelebt, wie ein Sklave lebt, gebuckelt, geschuftet und über der Herr geschimpft, den Sklaventreiber und wie auch immer. Aber das hat er nicht gemacht. Warum? Er hat als geliebter Sohn gelebt. Dann musste er nicht maulen. Ja? Er hat in der Verbindung mit Gott gelebt. Er war mit ihm in Gemeinschaft. Er wusste, wer er war. Ich bin ein Sohn, ein Auserwählter. Trotzdem, ihr Lieben, musste der Josef in seinem Leben, obwohl er nie als Sklave gelebt hat, manche schwierigen Sachen durchmachen. Wir können es auch Prüfungen nennen. Ja? Und ich gehe mal auf die Prüfung kurz ein. Er hat sie alle bestanden und ist daraus hervorgegangen. Er bestand die Prüfung des Verrats, indem er Gott und seinen Brüdern vergab. Josef hatte nichts falsch gemacht. Er wurde verkauft als Sklave. Gott hat ihn im Stich gelassen. Er hat ihm scheinbar nicht geholfen. Kennt jemand das Gefühl? Gott hat mir nicht geholfen, scheinbar nicht geholfen. Aber wir glauben natürlich, dass er nicht geholfen hat. Aber er hat sowohl seinen Brüdern als auch Gott vergeben. Wisst ihr, warum ich das weiß? Sonst hätte er nicht so leben können. Sonst hätte er nicht so leben können, dass der Sklavenhalter, der Potiphar, entdeckte die Schätze, die in diesem jungen Mann verborgen sind. Und wenn man bitter ist gegen Gott und gegen Menschen, dann sind gar keine Schätze da. Dann willst du gar nichts entdecken. Okay, zweitens. Er bestand eine ganz andere Seite der sexuellen Versuchung. Als die Frau des Potiphar ihn dazu drängen wollte, mit ihm zu schlafen. Interessant ist, was passiert ist, war, wieder hat Gott ihn im Stich gelassen, er hat ihm nicht geholfen, hat ihm nicht Recht verschafft, sondern er wurde ins Gefängnis geworfen. Aber auch dort war er nicht bitter. Woran merken wir das? Er hat gemerkt, als an einem Tag zwei andere Gefangene total niedergeschlagen waren und sagt, hey, was ist mit euch los? Wir werden im Gefängnis. Was soll los sein? Ja? Soll ich mir etwa freuen, wie auch immer? Aber dann hatten sie ja noch dazu diesen Traum gehabt und so weiter. Und Josef hatte Gott und den Menschen vergeben. Er hing nicht an dem, die Frau, die da, ich habe so eine. Ja. Lieben, dann kann man auch nicht barmherzig sein mit Mitgefangenen. Aber er hat das bewahrt. Er hat in diesem Bewusstsein, ich bin Sohn Gottes, Gott liebt mich, gelebt. Und er hat den Namen Gottes verkündigt. Als sie ihre Geschichte erzählt haben, ihren Traum, hat er gesagt, naja, Träume zu deuten, ist eine Sache Gottes. Und schon war er schon wieder beim Thema Religion und Glaube. Drittens, er bestand den Ausdauertest. Als er dem einen gesagt hat, du wirst freikommen und du wirst wieder eingesetzt in dein Amt als Mundschenk des Königs. Und wenn du dann dort bist, leg ein Wort für mich an, vergiss mich nicht. Denn ich bin unschuldig hier im Gefängnis. Und was hat der Mundschenk gemacht? Er hat vergessen. Und dann weitere zwei Jahre später. Zwei Jahre vergeudete Zeit. Herr! Zwei Jahre später, ja, hat der Pharao einen Traum. Und er sucht einen Ausleger. Und der Mundschenk fällt ein. Oh, jetzt muss ich meine Sünden bekennen vor dir, Majestät. Als ich im Gefängnis war, da war ein junger Knabe. Inzwischen ist er zwei Jahre älter. Da war jemand und der hat uns ausgelegt und genau so ist es passiert. Und der Pharao ließ den holen. Und wieder sagt er, Auslegung ist Gottes Sache. Und er legt ihm seinen Traum aus. Er bestand auch diese Prüfung der Ausdauer, des Ausharrens, nicht durchzudrehen, wenn es länger dauert. Und viertens, er bestand die Verwalterprüfung, als er sich weigerte, es allen, die ihn verraten hatten, zurückzuzahlen, als er die höchste Position hatte im ganzen Reich Ägyptens. Josef lebte noch 31 Jahre, nachdem er aus der Gefängniszelle entlassen worden ist. Er hätte diese Prüfungen niemals bestehen können, wenn er nicht als Sohn gelebt hätte. Ihr Lieben, Lasst uns mal fragen, Herr, wie viele Prüfungen bin ich durchgefallen, weil ich gelebt habe wie ein Sklave? Josef hatte eine Vater-Sohn-Verbindung und deshalb konnte er seine Prüfung bestehen. Er sagt, Gott hat mich hergesandt zum Pharao. Gott hat mich hergesandt, um eure Nachkommen auf der Erde zu bewahren. Er hat das ganze Volk Ägypten bewahrt. Vor Hungersnot, also nicht nur vor Hungersnot, sondern dass sie sterben. Und eure Leben durch eine große Befreiung zu retten. Dazu, nicht ihr, die bösen Brüder, habt mich hierher geschickt. Wie kann man so eine Denkweise haben? Natürlich diese Brüder, danke, mir hat gerade ein Wort gefehlt. Natürlich, diese Brüder haben ihn verkauft, nicht Gott. Aber er sagt, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich, jetzt passt auf, Gott hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher im ganzen Land Ägypten. Ihr Lieben, der Josef war nicht unter dem Pharao. Obwohl der Pharao möglicherweise doppelt so alt war wie er. Sondern Gott hat ihn zum Vater Abrahams gemacht. Zum Vater des Pharao gemacht. Das heißt, der Pharao kam zu ihm. Er hat ihn, also mit ihm ein Verhältnis gehabt. Du bist mein Vater, du hast die Weisheit, komm, sag mir, wie auch immer. Aber weißt du was, mach's doch du gleich, du machst viel besser. Ist der Hammer. Als Gott Josef aus dem Gefängnis befreite, führte er ihn aus dem Gefängnis an die Spitze des ganzen Volkes der Ägypter. Eigentlich hatte Josef die Kontrolle über den ganzen Haushalt, über das ganze Verwaltertum des Pharao. Er hatte vielleicht den Titel eines Pharao, aber aus geistlicher Sicht stand Josef über dem Pharao. Er war der Vater Pharao, so heißt es hier. Der Zweck von Josefs Befreiung bestand darin, das Leben auch seiner Brüder zu retten. Gott hat damals schon einen Plan gehabt. Weißt du was? Gott hat einen Plan für dein Leben. Und du weißt noch nicht alles. Aber manche Sachen passieren auf diesem Weg. Die müssen passieren, damit es in Erfüllung gehen kann. Der Zweck von Josefs Befreiung bestand darin, seine Brüder zu retten, um eine neue Nation zu gründen. Es gab das Volk Israel noch nicht. Und dem Pharao geistlich gesehen zu zeugen. Wenn du Vater bist, hast du ein Kind gezeugt, stimmt's? Wie konnte es passieren, dass ein 30-Jähriger jemand zeugt, der wahrscheinlich doppelt so alt ist? Es geht bei Gott. Der Grund war, Josef lebte nie als Waise oder Sklave, sondern aufgrund seiner Position, die er gelebt hat als Sohn, die er nie abgelegt hat, nie abgelehnt hat, die er nie anders gelebt hat, sondern er hat vergeben, hat er eine weit größere Geschichte geschrieben. Ich frage mich, welche Geschichte sehen wir, wenn wir verraten, im Stich gelassen, falsch beschuldigt, angeklagt, ja, sogar in einem Gefängnis sitzen. Ich sitze jetzt in dieser in diesen Umständen, ich komme nicht raus. Kennt das jemand? Gefangen in Dingen und es geht nichts. Gar nichts geht mehr. Wie leben wir dann? Herr, was machst du? Oder gehen wir in diese Vater-Sohn-Beziehung, der uns, noch vor wir überhaupt ihn kannten oder von ihm wussten, er uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hat, durch seinen Sohn Jesus Christus und durch den Glauben an ihn. Sind wir Problemlöser oder sind wir Problememacher? Das ist immer gut. Ihr Lieben, weil das so ist, dass wir immer wieder in diesen Bereich hineinfallen, dass wir wieder in Leistung, wieder etwas zustande bringen müssen, wieder selber was. Guckt, ihr Lieben, als der verlorene Sohn zurückkam, konnte der irgendetwas anbieten? Er hat es versucht. Ja. Ich will ein Tagelöhner sein. Aber der Vater ist gar nicht drauf eingegangen. Aber weil wir Menschen oft so leben, kann Gott uns nicht wirklich ausstatten mit dem, was er für uns hat. Und wir sind vielleicht an einem Punkt, wo wir noch unter Vormundschaft gestellt sind. Wir sind errettet, keine Frage. Aber wir sind noch nicht in der Position, wo wir herrschen. Gott kann uns keinen Einfluss oder Reichtum anvertrauen, weil wir, solange wir leben, wie Waisen und wie Sklaven. Josef lebte ein Leben, zu dem andere sich hingezogen fühlten. Leute, die Probleme hatten, kamen zu ihm. Er hat sein Leben gegründet in seine Position als Sohn des himmlischen Vaters. Und Josefs Zuneigung zu seinem Vater wurde in der Heiligen Schrift oft zum Ausdruck gebracht. Das Einzige, wonach er sich sehnte in dieser Trennungszeit, war auch diese Entfernung von seinem irdischen Vater. Ich möchte noch kurz einen Punkt erwähnen. Und zwar geht es darum, dass Gott seine Söhne und Töchter, wer ist Sohn und Tochter hier, dass er sie diszipliniert. Wenn ihr die Züchtigung erduldet, Hebräer 2, 7 bis 11, ich lese mal die Passage. Wenn ihr die Züchtigung erduldet, behandelt Gott euch wie Söhne. Denn welchen Sohn gibt es, den ein Vater nicht züchtigt? Aber wenn ihr ohne Züchtigung seid, an der alle teilhaben, dann seid ihr unehelich und keine Söhne. Darüber hinaus hatten wir menschliche Väter, die uns korrigierten, und wir zollten ihnen Respekt. Sollten wir uns nicht viel eher dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn sie haben uns tatsächlich einige Tage lang gezüchtigt, wie es ihnen am besten schien, aber zu unserem Nutzen, damit wir Teilhaber seiner Heiligkeit seien. Ihr Lieben, um legitim Tochter und Sohn zu sein, brauchen wir das Vertrauen, dass die Dinge, die in unserem Leben geschehen und die wir empfinden wie eine Züchtigung, ja, dass Gott, so wie bei Josef, was Menschen zum Bösen gedacht haben, zum Guten wendet. Gottes Wunsch ist es, dass wir alle seinem Sohn Jesus ähnlicher werden. Das erfordert nebenbei das Beschneiden der Zweige. Und Gott beschneidet keine toten Zweige, sondern nur die lebendigen, die Frucht tragen. Obwohl er ein Sohn war, passt auf, Jesus, lernte er doch Gehorsam durch das, was er litt. Lebst du als Sohn oder Tochter oder lebst du als Waise, wenn du leiden musst? Lieber Helmut. Von Jesus heißt es in Hebräer 5, Vers 8, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Philipper 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Ihr Lieben, Gott möchte uns als unser liebender Vater seine Liebe zeigen. Jetzt kommt die zweite Geschichte, die fällt mir gerade wieder ein. Im Moment ist es so, öfters, wenn Jasmin uns besucht und ich nicht zu Hause bin, dann versichert mir meine Frau immer, die kommt rein und fragt zuerst, Opa, wo ist der Opa? Ja. Wenn ich da bin, will sie von mir gar nichts wissen. Und rennt nur zu Oma. Und ich muss gerade jedes Mal neu mit viel Geduld sie umwerben und gewinnen, dass sie dann am Ende mich liebt. Das ist echt interessant, ja. Ich habe mir so gedacht, ah, okay. Wie oft wirbt der Herr bei dir und bei mir darum, dass wir uns ihm zuneigen, ihm Zuneigung zeigen. Tatsache ist, wenn sie geht, da ist sie dann ganz freundlich und Opa und was weiß ich was alles. Ja. Aber bis es soweit ist, ist es oft ein Geduldsspiel meinerseits. Oh, wie viel Geduld hat unser Gott mit uns. Amen. Aber ich sag euch, er wirbt so um unser Herz. Und ich mache hier einen Cut und ich frage euch mal, schließt mal eure Augen. Gott will dir seine Liebe zeigen. Warum bitten wir jetzt nicht einfach, dass er uns zeigt, wie wir als wahre Söhne und Töchter leben können? Auch inmitten von Leid, Ungerechtigkeit, Schmerz, manchmal auch Not. Wie wir immer noch leben können als geliebte Söhne und Töchter des Vaters. Er sagt doch, und ich werde euch annehmen. Ich werde euch zum Vater sein und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein, sagt der Herr der Allmächtige. Geliebte, lebt als geliebte Söhne und Töchter in allen Umständen und lasst euch von Gott dazu gebrauchen, zu Vätern und Müttern zu werden, um Errettung für viele zu bringen, um Heil zu bringen für viele. Vater, ich bete, dass du uns offenbarst, jetzt und anfängst, zu uns zu Herzen reden. Der Herr sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Lass dir meine Wege wohlgefallen. Gib mir dein Herz. Vater, zeig uns, wie wir Menschen sind, die beständig leben als Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Ich habe so ein Bild vor Augen, wie der Herr mit dem großen Vorschlaghammer Festungen, die sich gebildet haben in unserem Verhalten, in unserem Denken, in unserer Haltung. Und er schlägt mit einem Vorschlaghammer. Und ich denke, das ist so eine Riesenfestung. Was machst du mit dem Vorschlaghammer? Aber der Herr schlägt und es entstehen Risse. Und das Gebäude stürzt ein. Und da gibt es Menschen, die leben wie in Gefangenschaft. In einem bestimmten Bereich in ihrem Leben. Und sie sehen keinen Ausweg und wissen auch nicht, was sich ändern und wie sich's ändern kann. Und der Herr sagt, mein Kind, verlass dich auf mich von ganzem Herzen, nicht auf deinen Verstand. In allen deinen Wegen vertrau nur mir. Ich werde es wohl machen. Er sagt, komm und ruh in meinem Arm. Ruh in meinem Arm. Ich heile dein Herz und mache es ganz. Hab Geduld. Du bist mein geliebtes Kind.
Ja.
Danke, Vater, dass die Eiszeit vorbei ist. Im Leben von einigen, die Eiszeit ist vorbei. Komm, Heiliger Geist, wirke du. Du rufst mich weit hinaus aufs Wasser. Im Unbekannten ist kein Halt. Doch dort finde ich dich in dem Geheimnis. Mein Glaube trägst im tiefsten Meer. Dein Geist leitet mich. Vertrauen ohne Ende. Herr, lass mich auf Wasser gehen. An den Ort, an jeden Ort, wohin du mich führst. Für mich tiefer, als meine Füße mich je tragen können. Und mein Glaube wird gestärkt in der Gegenwart des Vaters. Amen. Amen.